Heute feiern wir Pfingsten und wie schon Rebecca gesagt hat, geht es ja darum, dass der Heilige Geist auf die ersten Christen kam, sie bewegt hat, sie mutig gemacht hat, ihren Glauben von ganzem Herzen zu bekennen. Und deshalb möchte ich euch mit dieser Frage heute Morgen mal mit begrüßen. Wie würdest du denn Menschen beschreiben, die Jesus nachfolgen? Was zeichnet sie irgendwie aus? Kann man das erkennen? Machen sie was anders im Leben? Und wenn ja, wo wird das sichtbar? Wir sind heute am Ende unserer Predigtreihe über The Chosen, die zweite Staffel, zeigen gleich einen kurzen Ausschnitt aus der letzten Folge. Und in dieser Szene, da bereitet Jesus eine ganz besondere Predigt vor. Wir kennen sie heute als die Bergpredigt. Und Jesus sagt dazu Folgendes, könnt ihr auch hinter mir lesen. Er sagt zu Matthäus, seinem Jünger, wenn jemand mich suchen sollte, sind das die Leute, bei denen er mich findet. Und er sagt damit, ich bin denen nahe, die so leben, wie ich es in diesen Worten beschreibe. Und die so leben, die weisen damit auf mich hin, mit ihrem Leben. Wir sehen jetzt eben gleich einen kurzen Filmclip, wo Jesus die Bergpredigt, und zwar den Anfang, die Einleitung, die sogenannten Seligpreisungen, seinem Schreiber Matthäus vorträgt in Vorbereitung. Und parallel dazu sehen wir so einen Rückblick zu verschiedenen Jüngern, die eben im Laufe der Staffel vorgestellt wurden, wo ihre charakterlichen Eigenschaften deutlich werden. Und man ahnt an der Stelle, wo derjenige Jünger oder die Jünger eingeblendet werden, dass es genau die Charaktereigenschaft und Persönlichkeit und die verschiedenen Lebensgeschichten der Jünger ist, die Jesus bewusst ausgesucht hat, damit sie eben durch ihr Leben und durch ihre Lebensgeschichte und durch das, was ihnen wichtig ist, eben auf Jesus hinweisen. Kurzer dreiminütiger Clip. Wenn jemand mich suchen sollte, sind das die Leute, bei denen er mich findet. Jesus versteht diese Seligpreisungen, diese Einleitung der Bergpredigt als Landkarte, als Wegbeschreibung zu ihm. In der Bibel wird uns die Bergpredigt ja in den Matthäus 5 bis 7 Kapiteln überliefert. Und dort heißt es, die beginnt eigentlich mit diesen Worten, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, daher nennen wir sie die Bergpredigt, er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn. Da begann er sie mit den folgenden Worten zu lehren. Jesus redet also zu seinen Jüngern und offensichtlich ist auch noch die große Menschenmenge mit anwesend und hört zu. Und die folgenden Sätze, die er jetzt beginnt, alle neun, beginnen mit dem griechischen Wort Makarios. Das heißt so viel wie glücklich oder selig oder auch glückselig. Und damit ist jetzt nicht so ein simples Glücksmotto gemeint, nach dem Motto, verhalte dich auf diese Weise und dann wirst du auf jeden Fall Glück erfahren, sondern es geht dabei um eine tiefe, von Gott gegebene Lebensqualität, die auch über äußere Umstände hinausgeht. Also wer so lebt oder das so erfährt, der ist gesegnet, selbst wenn äußere Dinge widersprechen mögen. Es geht um ganz tiefes Erfülltsein und Gesegnetsein, was Menschen erleben. Man darf diese Worte jetzt auch nicht als eine Art fromme Checkliste verstehen, so nach dem Motto, ich glaube richtig, wenn ich meine Haken hinter alle der neun genannten Sachen da nennen kann, ganz und gar nicht. Es geht hier nicht darum, sich irgendwie ein Verhalten für den Himmel oder wie auch immer zu verdienen. Jesus sagt die Worte zu seinen Jüngern und sagt, hey, das ist eine Landkarte, dieses Verhalten, das wird bei euch sichtbar werden und wird bei euch sichtbar sein, das zeichnet euch ein aus. Und Jesus beschreibt eben das, was Menschen auszeichnet, die ihm folgen oder wie eben auch Gottes Reich aussieht. Also die Art und Weise, wie Gott sich wünscht, dass Menschen miteinander umgehen. Wir könnten jede dieser Seligpreisungen als Koordinate bezeichnen in dieser großen Karte, die eben zeigt, wie eben Gottes Reich aussehen mag. Wir möchten die uns jetzt alle neun anschauen. Da braucht ihr ein bisschen Sitzfleisch, auch wenn ich es kurz mache. Es sind ja immerhin neun Stück. Aber wir beginnen mal. Die erste Koordinate heißt, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Jesus sagt, nicht die Leute, die sich für was Besonderes halten, die auf ihre eigene Leistung, Gerechtigkeit und Weisheit vertrauen, haben es gut, sondern diejenigen, die erkennen, wie abhängig sie sind. Die wissen, dass ihr Leben ganz und gar von Gottes Zuwendung, Gnade und Vergebung, ja, daraus besteht. Wir hören ja immer wieder so Sprüche wie sei stark, sei erfolgreich, sei unabhängig. Und hier sagt Jesus eigentlich genau das Gegenteil. Er sagt, steh zu seiner Abhängigkeit und Schwäche, erkenne, dass du Gott brauchst, denn diese Armut, das ist die Eintrittskarte zu Gottes Reich. So kommst du Gott nahe. Wer meint, er hätte schon alles, der wird von Gott, ist für Gottes Reichtum nicht offen. Und wer sich selbst genügt, der braucht auch keinen Retter. Aber wer diese Armut erkennt, der wird mit Gottes Zuwendung beschenkt und deshalb glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Die zweite Koordinate, wer sie auswendig kann, kann sie schon vorher sagen. Glücklich sind, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Trauernden. Trauer ist ja was, was wir eigentlich versuchen zu vermeiden. Am liebsten wollen wir glücklich und unbeschadet durchs Leben gehen. Und jetzt sagt Jesus sowas, glücklich sind die Trauern oder die, die über diese Welt trauern. Worüber trauern wir? Über Leiden, über Ungerechtigkeit, darüber, dass Gott in manchen Situationen dieser Welt scheinbar unsichtbar oder abwesend zu sein scheint. Wir trauern vielleicht über die Unvollkommenheit, über persönliche Fehler, die jeder von uns macht. Aber das Besondere in dieser Glücklichpreisung ist jetzt nicht zu sagen, wer trauert, ja, der landet in der Verzweiflung, sondern es geht um eine Umkehr zu Gott. Es geht um die Sehnsucht nach Trost und Wiederherstellung, die es bei Gott gibt. Und deshalb glücklich die Menschen, die über diese Welt trauern. Sie werden Trost finden. Und ich glaube, heute an Pfingsten kann uns das auch noch mal besonders bewusst werden, als die erste Gemeinde entsteht und der Heilige Geist kommt. Da heißt diese Formulierung in der Apostelgeschichte, dass diese Predigt von Petrus sie ins Herz trifft. Also da bewegt sie was ganz tief und sie werden sich auch bewusst, dass in ihrem Leben Dinge nicht richtig gelaufen sind. Sie trauern über ihre Rolle bei der Kreuzigung, die manche der Juden damals mitgespielt haben, über die Distanz zu Gott. Und als Petrus dann sagt, kehrt um, ja, da ist es für sie, was, dass sie sich taufen lassen, dass wie ein neues Leben beginnt, dass sie durch den Geist getröstet werden. Selig und glücklich sind die Trauernden. Und damit zur dritten Koordinate, die heißt, selig oder glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind. Manche Bibelübersetzungen sagen auch, glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. In einer Welt, die von Aggression, von Dominanz, von Durchsetzungsvermögen geprägt ist, da scheint es irgendwie schwach zu sein, auf Frieden zu setzen. Wir sehen es in der Politik, man sagt, in den Friedensverhandlungen können wir nur gehen, wenn wir eine starke Position haben. Also irgendwie scheint die Stärke doch attraktiver zu sein als die Schwäche. Aber Jesus stellt diese Logik auf den Kopf. Er sagt, hey, nicht die Gewalttätigen werden die Welt und die Erde besitzen, sondern die Friedlichen, die auf Frieden bedacht sind. Erde besitzen, damit ist jetzt nicht irgendwie Grundstück genannt oder gedacht oder irgendwie ein Stück Land, um das es geht, sondern es ist so eine Anspielung auf diese Verheißung, die Gott Abraham macht und sagt, hier, du wirst das Land erben, das verheißene Land. Es geht also darum, wer Frieden sucht, ja, der wird einen Platz in Gottes Reich haben und mitgestalten. Die auf Frieden bedacht sind oder eben die Sanftmütigen, das sind Menschen, die ihre Position nicht ausnutzen. Und Menschen wie diese, die sollen glücklich sein, weil die sind nahe bei Gott. Die vierte Koordinate, sie lautet, glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, sie sollen satt werden. Ungerechtigkeit erleben wir so viel auf dieser Welt, dass Arme übersehen werden, dass wir Situationen erleben, wo dann doch die sich durchsetzen, was die einfach stärker sind, wo es uns nicht gerecht scheint. Und Jesus verknüpft diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit mit Hunger und Durst. Kennen wir ja auch alle, dass man irgendwann richtig Durst hat, wenn man irgendwo eine Wanderung gemacht hat und das Trinken ist schon alle. Oder dass man Hunger hat auf Mittagessen, wenn man irgendwie das Frühstück verpennt hat und dann irgendwie nach Hause und dann endlich kriegt man was zu essen. Wir kennen das. Es geht eigentlich darum, in dieser Seligpreisung glücklich, die Hunger nach Durst und Durst nach Gerechtigkeit haben, um Menschen, die eben Gerechtigkeit, die Liebe, die Frieden sich ersehnen und die eben über die Ungerechtigkeit leiden. Und Jesus sagt, für diese Menschen, diesen Menschen, die sind mir nah. Und damit zur fünften Seligpreisung. Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, sie werden Barmherzigkeit erfahren. Barmherzigkeit ist ein bisschen was anderes als Mitgefühl. Manchmal sagen wir ja, ich sehe, da geht es Menschen schlecht und das bewegt mein Herz, ich habe Mitgefühl, ich schaue die Nachrichten, ich traure mit der Welt und mit den Menschen, die gerade so schwierige Zeiten erleben. Aber Barmherzigkeit ist konkreter. Das hat mal jemand gesagt, Barmherzigkeit ist Liebe in Aktion. Da geht es nicht nur darum, Mitgefühl zu haben und zu trauern und mitzufühlen, sondern auch zu sagen, und was kann ich dagegen tun? Wo kann ich helfen? Wo können wir einander vergeben? Wo kann ich unterstützen? Wer barmherzig ist, mit dem wird auch Gott barmherzig sein. Glücklich die Barmherzigkeit üben. Und damit zur sechsten Koordinate. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Bei einem reinen Herz ist jetzt nicht daran gedacht, ja, das sind natürlich die Christen, die immer alles perfekt machen, die nie einen Fehler machen, deren Herz immer rein ist. Das ist wahrscheinlich nicht gemeint, denn es gab eigentlich auch in der ganzen Bibel und im Neuen Testament niemand, der gesagt hat, also ich bin jetzt sündenfrei, mein Leben ist immer perfekt. Vielmehr geht es darum, der ein reines Herz hat, der hat keine alternative Motivation im Herzen. Der lebt keine Doppelmoral. Das ist jemand, der weiß, ich mache Fehler, aber ich komme zu Gott zurück und ich kann um Vergebung bitten. Oder ich verhalte mich einem Mitmenschen gegenüber nicht gut, aber wir können das wieder gerade biegen. Wir können einander verzeihen. Darum geht es bei einem reinen Herz. Ein reines Herz hat der, der sich immer wieder Gott zuwendet und reinigen lässt. Und wer das tut, der wird eben Gottes Gegenwart erfahren und seine Führung spüren. Damit kommen wir schon zur siebten Koordinate. 9 Stück haben wir insgesamt. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Das klingt jetzt so ähnlich wie diese dritte Koordinaten, also die auf Frieden bedacht sind. Aber hier wird es ein bisschen konkreter. Es geht nicht nur darum, dass die Menschen, die Frieden lieben, glücklich sind, sondern die ihn auch aktiv bauen, die ihn stiften, die den Mut haben, dazwischen zu gehen, wenn es schwieriger ist, die bereit sind, Konflikte auszuhalten, Brücken zu bauen, Versöhnung zu ermöglichen, selbst da, wo es schwierig ist, eben nicht mit Rache oder mit Gegengewalt zu antworten. Es ist also so ein aktiver Schritt, Frieden zu machen. Das erlebt man schon, wenn Kinder sich streiten, dazwischen zu gehen. Das ist schon so ein Moment des Friedensstiftens. Es kann sein, wenn ein Konflikt auf der Arbeit ist oder mit Freunden oder mit Nachbarn, zu sagen, ich bin nicht zufrieden damit, dass es ungut läuft, sondern ich tue was dafür, dass wir wieder eine bessere Beziehung haben. Das sind die Menschen, die Frieden stiften und die Gott seine Kinder nennen wird. Die achte Koordinate, und jetzt wird es unbequem, glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Wahrscheinlich ist es die härteste Seligpreisung, die klar zeigt, Glaube hat Konsequenzen, manchmal bis hin zur Verfolgung. Und Jesus spricht die Worte ja nicht nur, er selber hat schon manchen Widerstand mit Schriftgelehrten und Pharisäern bis dahin erlebt, und er selber wird auch am Kreuz landen und diesen Widerstand erleben. Und auch seine Schüler, bei aller Begeisterung, die zu Pfingsten da ist, es gibt eine Zeit der Verfolgung, die kurz darauf folgt. Und trotzdem spricht Jesus gerade diesen Nachfolgern von ihm, die große Verheißung hat, aus, wer um Gottes Willen verfolgt wird, deshalb, weil er das Gute tut, weil er Gott nachfolgt, dem gehört das himmlische Reich. Also dieselbe Zusage wie schon bei der ersten Seligpreisung für diejenigen, die erkennen, wie arm Gott sind. Diesen ist Gott nahe, diesen gehört Gottes Reich. Vielmehr, selbstverständlich geht es jetzt nicht darum, sich Verfolgung beizusehnen, um glücklich zu sein, sondern wenn Verfolgung da ist, wenn Widerstand da ist, dann ist es die Ermutigung, treu zu bleiben und in Gott fest verwurzelt zu bleiben. Und damit zur neunten Koordinate. Die ist relativ ähnlich und eine Art Verstärkung von der vorherigen. Da heißt es nämlich, glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Ach, das klingt schon ein bisschen absurd, sich zu freuen und zu jubeln, wenn man verfolgt wird. Also ich würde mich nicht trauen, einem Menschen, der es wirklich hart hat, weil er mit Jesus lebt, zu sagen, jetzt freu dich und jubel, das ist ein Geschenk von Gott, du hast deinen Lohn im Himmel. Also, und ich glaube, wir sollten das auch nicht anderen so unterstellen, die es schlecht haben. Aber ich glaube, diese Motivation oder diese Aussage von Jesus, die soll intrinsisch, also innerlich verstanden werden. In manchen Situationen, wo ich keinen Sinn in dem Leid oder in der Verachtung sehe, keine Perspektive, da bleibt letztlich eine Hoffnung zu sagen, und auch wenn es jetzt schwierig ist und auch wenn es nicht anerkannt wird, für was ich mich einsetze oder was gut ist, manchmal bleibt allein diese Hoffnung, dass Gott es gerecht rücken wird, dass er die Situation jetzt mit mir miterträgt und mit dabei war. Er selber war ohnmächtig am Kreuz und hat gelitten und hat die Situation ertragen, und er wird jetzt bei mir sein, und eines Tages hoffe ich auf die Wiederherstellung, auf diese Anerkennung dessen, dass das gut und richtig war. Wie geht es euch, wenn ihr diese 9 Koordinaten hört und betrachtet? Gibt es welche, wo ihr euch wiederfindet? Gibt es welche, die euch irgendwie fremd sind? Wie gesagt, das ist jetzt keine Checkliste zu sagen, hier bin ich 9 von 10 Punkten, hier bin ich 7 von 10, da bin ich leider nur 2 von 10. Aber vielleicht, wenn ihr die Koordinaten seht, da gibt es welche, wo ihr merkt, ja, Gerechtigkeit, da ist mein Herz, wo es ungerecht zugeht, da passiert was mit mir. Und da will ich auch, da übe ich auch Barmherzigkeit, da greife ich auch irgendwie ein. Da setze ich auch für Frieden ein. Und ich merke, ja, ich kann so ein Mensch sein, und ich bin auch an vielen Stellen so ein Mensch, der, wo Gottes Reich schon sichtbar wird, der da auf Jesus hinweist, weil mir diese Dinge wichtig sind. Und trotzdem merke ich auch eine gewisse Spannung. Ich merke, es ist noch nicht so, dass das alles vollendet ist, dass die Friedfertigen jetzt die Glücklichen sind. Ich gucke mich in der Politik und in der Welt um, und ich merke, also oft sind die an der Macht, die die Stärksten sind. Und das sind oft nicht die mit dem reinsten Herzen. Oft herrscht noch Ungerechtigkeit, oft setzt sich einfach der Stärkere durch, und es bleibt ungerecht für ganz viele Menschen. Oft ist das noch nicht verwirklicht. Und all das heißt jetzt nicht, dass diese Seligpreisungen umsonst wären, sondern genau im Gegenteil. Sie machen deutlich, dass Gott auf der Seite der Menschen ist, die so handeln, die so empfinden, die es vielleicht noch nicht gerade so erleben, aber Gott ist auf dieser Seite. Und wir Theologen, wir reden da oft vom Reich Gottes, was schon begonnen hat mit Jesus, aber eben noch nicht vollendet ist. Und ich glaube, das ist hier auch wichtig zu sehen. Wir sind noch nicht an diesem Punkt, dass alle diese Seligpreisungen bis zuletzt erlebt werden. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Menschen, die leiden um Jesu Willen und die jubeln noch nicht vor lauter Freude, weil sie einfach mitten in einer schwierigen Situation stecken. Und da ist es mehr eine Zusage als eine Sache, die sie gerade im Herzen erleben. Und trotzdem stimmt es, Gottes Reich hat mit Jesus schon begonnen, beginnt auch mit uns und ist auch mit uns schon unterwegs, ohne dass alles bis zum Schluss vollendet ist. Auf unserem Weg, da mögen uns diese und wollen uns diese 9 Koordinaten helfen. Und ich denke, das Besondere ist, wo wir auch heute an Pfingsten denken sollen und denken dürfen, wir sind auf diesem Weg ja nicht allein. Der Heilige Geist ist unser Rückenwind, so haben wir es gesungen, oder wie du das mit dem Drachenbild so schön ausgedeutet hast. Wir sind nicht nur am Boden, sondern der Drachen, der Wind ist da, damit wir aufsteigen können. Wir können das nicht aus eigener Kraft alles hochhalten, sondern es ist was, wo der Heilige Geist es uns ermöglicht. Und ich finde das so faszinierend, wenn wir daran denken, die ersten Nachfolger Jesu, das waren 12, nachher 11 Männer, die alles andere als außergewöhnlich waren. Das waren keine Philosophen, die waren nicht alle Professoren, die waren nicht alle gebildet, aber der Heilige Geist, der hat ihnen so richtig Rückenwind gegeben. Und die ersten Christen, die sich dann in Jerusalem versammelt haben und als der Heilige Geist kam, da sind richtig große Dinge passiert. Da sind Menschen, haben Jesus kennengelernt, die haben in Sprachen geredet, die haben alles miteinander geteilt, die Kranke wurden gesund, sie haben diese Erfüllung der Seligpreisung erlebt, nicht weil sie selber die große Kraft haben, sondern weil Gott mit seinem Geist da war und die Kraft gegeben hat. Und ich denke, genau so ist es doch heute. Gottes Geist wirkt da, wo es mir gelingt, aus meiner Selbstgerechtigkeit auszusteigen. Wo ich merke, ich bin abhängig von Gott. Ich habe mir nicht alles selber verdient. Gottes Geist wirkt schon da, wo ich merke, ich werde getröstet, auch wenn es gerade schwierig ist. Ich schöpfe neue Hoffnung, auch wenn ich verzweifelt bin. Es geht nicht darum, keine Verzweiflung zu erleben, aber zu erleben, dass Gott Hoffnung schenkt in Verzweiflung. Dass der Heilige Geist da ist, wenn es schwierig ist. Der Heilige Geist wirkt da, wo es mir gelingt, auf Provokationen nicht zurückzuschießen und mit Gegengewalt zu antworten, sondern versöhnend und friedensstiftend zu handeln. Da, wo mein Herz für die Nöte anderer offen wird, da, wo ich Versöhnung finde und eben zuversichtlich bleibe, auch wenn es schwierig ist, Das sind Momente, wo der Heilige Geist schon in wirkt und jetzt schon in uns wirkt. Tut er das ganz ohne uns? Das glaube ich nicht. Ich glaube, er wirkt immer mit uns auch irgendwie zusammen. Und die Landkarte, die Seligpreisung Jesu, die uns gezeigt werden, die sind auch ein Stück weit so eine Aufforderung zum Handeln, bei allem, was der Heilige Geist auch wirkt. Deshalb so 4 kurze Gedanken zum Ende. Reflektier dich einfach mal selber. Wo stehst du, wo stehe ich eigentlich auf dieser Landkarte? Wo sind die Bereiche, wo ich merke, da schlägt mein Herz? Und wo sind auch Bereiche, wo ich mir schwer tue? Sei ehrlich mit dir selbst und bitte den Heiligen Geist, dir zu zeigen, wo du Wachstum brauchst. Hör auf seine leise Stimme. Er wird dich leiten, dir Impulse geben, dich korrigieren und er wird dir zeigen, wie du diese Seligpreisung auch in deinem Leben und konkreten Situationen leben kannst. Und dann übe dich auf diesem Weg, auf dieser Reise, übe dich in den Seligpreisungen. Das ist ja so ein Prozess, wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, Frieden zu stiften, weil du oft aggressiv bist, oder wenn du Ungerechtigkeit suchst, dass du gleichgültig bist, dann überlege, warum ist das eigentlich so? Rede mit Gott drüber, bete darum, dass Gott was verändert. Übe dich in den Dingen und manchmal wirst du merken, ja, Dinge ändern sich nicht von heute auf morgen, aber Gott verändert Dinge in meinem Leben. Und dann, das ist mein dritter Gedanke, musst du eben auch nicht alles allein tun. Diese Worte, die Jesus spricht, die gehen ja an die Gemeinschaft der Jünger und auch eben an die Menge, die da irgendwie auch noch mit dabei ist. Und ich denke, gerade in der ersten Gemeinde am Pfingsten wird das so deutlich, wie dicht und eng die zusammengehalten haben. In Gemeinschaft ist so viel mehr möglich. In Gemeinschaft schaffen wir so viel mehr. Wir können einander ermutigen, wir können einander korrigieren, wir können einander unterstützen. Ganz viele Dinge schaffen wir nicht alleine. Aber dafür müssen wir auch mutig sein, diese Gemeinschaft zu leben. Wir müssen mutig sein, ehrlich voneinander zu sein, zu sagen, wo es uns schwerfällt, zu sagen, wo wir füreinander da sein können und gemeinsam auch Wege gehen. Deshalb lebe in Gemeinschaft. Und deshalb noch mein letzter Punkt hier, bleib einfach dran. Wenn du Jesus nachfolgst, ich glaube, dann ist das so ein Prozess, dass du immer mehr und mehr zu diesem Bürger seines Reiches wirst und immer mehr zu einem Menschen, den Barmherzigkeit, den Frieden und den Gerechtigkeit auszeichnen. Wie gesagt, bei diesen Seligpreisungen geht es nicht um einen Forderungskatalog, keine Checkliste, wo wir sagen, check, 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 alles super, ich bin der Beste, ganz und gar nicht. Es geht eigentlich um eine Beschreibung des Lebens, wie es uns in Jesus geschenkt wird. Das hat schon irgendwie begonnen, das geht auch in uns weiter und das wird auch immer mehr noch so werden, wie es hier gesagt wird. Ich wünsche uns und ich wünsche euch, dass ihr anhand dieser Landkarte, dieser Koordinaten in eurem Leben immer wieder überprüfen könnt, wo stehe ich eigentlich und immer wieder auch Orientierung bekommt, hier und da bin ich auf einem guten Weg, um zu diesen Menschen zu werden, damit eben genau das passiert, was hier so schön angekündigt wird am Anfang in diesem Filmclip oder am Ende, weil Jesus ja da sagt, wenn jemand mich suchen sollte, dann sind das die Leute, bei denen er mich findet. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich mir, dass wir so Menschen sind, ja, wo das deutlich wird, wo dieser Frieden, diese Barmherzigkeit, diese Gerechtigkeit, diese Liebe sichtbar wird, sodass andere Menschen dadurch auch Gott in uns erkennen, dass wir Salz und Licht sind. Amen.